Ich lese jetzt aus Gottes Wort in 1. Samuel 6, die Verse 19 bis Kapitel 7, ich lese bis 12. Einige von Beth-Schemesh wurden geschlagen, weil sie die Lade des Herrn angesehen hatten. Er schlug unter dem Volk 70 Mann und 50.000 Mann. Da trauerte das Volk, dass der Herr unter dem Volk einen so großen Schlag getan hatte. Und die Leute von Beth-Schemesh sagten: Wer kann vor dem Herrn, diesem heiligen Gott, bestehen? Und zu wem soll er von uns hinaufziehen? Sie sandten Boten zu den Bürgern von Kirjat Jearim und ließen ihnen sagen: Die Philister haben die Lade des Herrn zurückgebracht. Kommt herab und holt sie zu euch hinauf. So kamen die Leute von Kirjat Jearim, holten die Lade des Herrn hinauf und brachten sie ins Haus Abinadabs auf dem Hügel. Und seinen Sohn Eleasa heiligten sie, damit er die Lade des Herrn hütete. Und von dem Tag an, als die Lade des Herrn in Kirjat Jearim blieb, verging eine lange Zeit, bis es 20 Jahre wurden, und das ganze Haus Israel weinte dem Herrn nach. Samuel aber sagte zum ganzen Haus Israel: Wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehrt, so tut von euch die fremden Götter und die Astaroth, richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein, so wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Da taten die Kinder Israel, die Baalim und die Astaroth, von sich und dienten dem Herrn allein. Samuel aber sagte: Versammelt ganz Israel nach Mizpah, damit ich für euch zum Herrn bete. Sie kamen nach Mizpah zusammen, schöpften Wasser, gossen es vor dem Herrn aus, fasteten an demselben Tag und sagten dort: Wir haben an dem Herrn gesündigt. So richtete Samuel die Kinder Israel in Mizpah. Als aber die Philister hörten, dass die Kinder Israel in Mizpah zusammengekommen waren, zogen die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel. Als das die Kinder Israel hörten, fürchteten sie sich vor den Philistern. Und die Kinder Israel sagten zu Samuel: Lass nicht ab, für uns zu schreien zu dem Herrn, unserem Gott, damit er uns aus der Hand der Philister errettet. Samuel nahm ein Milchlamm und opferte es ganz als Brandopfer für den Herrn. Und Samuel schrie zum Herrn für Israel. Und der Herr erhörte ihn. Während Samuel das Brandopfer opferte, kamen die Philister heran zum Kampf gegen Israel. Aber der Herr ließ an jenem Tag mit großem Schall über die Philister donnern und schreckte sie, sodass sie vor Israel geschlagen wurden. Da zogen die Männer Israels von Mizpah aus, jagten den Philistern nach und schlugen sie bis unterhalb von Betkar. Da nahm Samuel einen Stein und stellte ihn zwischen Mizpah und Shen auf, nannte ihn Ebenezer und sagte: Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du nun gegenwärtig bist, dass du in unserer Mitte bist. Und so wollen wir nun schweigen und zuhören, was du durch dein lebendiges Wort im 1. Samuel Kapitel 7 zu uns sagen möchtest. Um Jesu Willen. Amen. Ja, wenn wir im Deutschen das Wort Führer verwenden, dann hat das, glaube ich, fast unweigerlich einen bitteren Beigeschmack. Unter dem Eindruck unserer Geschichte wurde der ansonsten neutrale Begriff sehr negativ belegt und das schlägt sich auch auf die Predigt heute durch. Der Titel lautet zwar fruchtbare Führung und man kann problemlos von Lokführern reden, von Gewerkschaftsführern und dergleichen. Wenn man dagegen jemanden als Führer bezeichnet, dann hat man ihn damit eigentlich schon von jeder Führungsrolle disqualifiziert. Es ist ein absoluter Anspruch, der im Deutschen nicht mehr tragbar ist. Also zumindest ist meine Wahrnehmung und deshalb steht hier als erster Punkt heute auch nicht jeder Christ ist ein Führer, sondern jeder Christ ist ein Leiter. Das ist unser erster Punkt. Jeder Christ ist ein Leiter. Also man hätte auch sagen können, jeder Christ hat eine Führungsrolle inne. Ich weiß nicht, ob wir uns dieser Rolle unbedingt bewusst sind. Auf Arbeit sind die wenigsten von uns Arbeitgeber und Leiter, Vorgesetzte. Die meisten sind Arbeitnehmer. Und natürlich hat auch die Predigt heute nicht zum Ziel, dass man seinem Vorgesetzten erzählt, wie er seine Arbeit zu tun hat. Also was ist mit dieser Aussage gemeint? Nun, ich denke, das wird am schnellsten deutlich, wenn wir uns die Brücke anschauen, die die Bibel von Samuel hin zu uns schlägt. Die Führungsperson, um die es in diesem Predigttext geht, ist der Prophet Samuel. Aber nun hört, was Jesus Christus über den letzten und größten Propheten des Alten Testamentes sagt, über Johannes den Täufer. Wir hatten den Text gerade schon eingeblendet. Über ihn sagt Jesus in Matthäus 11, Vers 11, wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von Frauen geboren wurden, ist keiner aufgestanden, der größer ist als Johannes der Täufer. Keiner. Der Kleinste aber im Himmelreich ist größer als er. Der Kleinste im Himmelreich ist größer als der größte Prophet des Alten Testaments. Warum? Nun, weil Gott uns in seinem Himmelreich, weil Gott uns im Evangelium von Jesus Christus mehr über sich offenbart hat als dem größten Propheten im Alten Testament. Und durch den Heiligen Geist in uns wird diese Größe von Tag zu Tag wachsen für alle Ewigkeit. Aber natürlich auch schon jetzt, hier und heute, werden wir auf dieser Erde leben. Größe bezieht sich also auf die Größe von Gottes Offenbarung durch Jesus Christus unter dem Wirken des Heiligen Geistes. Aber wie bei Samuel und Johannes dem Täufer ergibt sich daraus eine Führungsrolle. Das heißt, wenn du das Evangelium von Jesus Christus glaubst und Jesus nachfolgst, dann hat Gott dich in deinem Umfeld zu einem geistlichen Leiter bestimmt. Nicht unbedingt zum obersten Leiter, vielleicht gibt es auch andere reifere Christen und dann soll es kein Gezanke geben, sondern Ordnung, aber er hat dich zum Leiter bestimmt. In deiner Familie, unter Freunden, auf Arbeit, egal in welchem Umfeld. Und das heißt, wenn es heute um fruchtbare Führung geht, dann sind wir alle angesprochen, weil eben jeder Christ ein geistlicher Leiter ist, zum geistlichen Leiter berufen ist und dieser Text heute hilft uns, dieser Berufung gerechter zu werden. Wie also sieht Samuels fruchtbare Führung aus? Nun, nach 3 Kapiteln Abwesenheit taucht er hier in Kapitel 7 wieder auf und seine Rolle in Israel wird gleich mehrfach auf eine ganz bestimmte Weise beschrieben. Vielleicht ist es euch aufgefallen beim Lesen. Zuerst taucht diese Beschreibung in Vers 6 auf. Im letzten Satz heißt es dort, Vers 6, so richtete Samuel die Kinder Israel in Mizpah. Samuel richtete die Kinder Israel. Und dieselbe Beschreibung finden wir auch am Ende des Kapitels wieder, dort sogar gleich 3-mal ab Vers 15. Samuel richtete Israel sein Leben lang und zog Jahr für Jahr umher und kam nach Bethel, Gilgal und Mizpah. Und wenn er Israel an all diesen Orten gerichtet hatte, kam er wieder nach Rama, denn da war sein Haus und richtete Israel dort und baute dem Herrn dort einen Altar. Also als Richter reiht sich Samuel als letzter und größter in eine Reihe von Richtern ein, die wir davor im gleichnamigen Buch Richter kennenlernen. Richter hatten eine bedeutende Rolle weil sie das Volk Israel aus der Hand ihrer Feinde erretten sollten. Das war ihr Auftrag. Das Gleiche macht auch Samuel hier. Wir haben es im zweiten Teil der Lesung gesehen. Gott gebraucht Samuel, um Israel aus der Hand ihrer Feinde, der Philister, zu erretten. Wie man allerdings an ihrem Titel Richter unschwer errät, war ihre eigentliche Aufgabe, ihre eigentliche Tätigkeit gar nicht mal die Rettung. Die Rettung war das Ergebnis. Ihre Tätigkeit war das Richten. Und Richten führt zu Rettung. Und so ist es auch in Samuels Leben. Richten ist das wesentliche Element seiner fruchtbaren Führung. Und deshalb wollen wir uns in diesem Kapitel darauf konzentrieren, woraus dieses Richten besteht, weil wir daraus nicht nur etwas über Samuels Tätigkeit lernen, sondern auch darüber, wie Gott sich Führung über sein Volk vorstellt. Wenn wir uns jetzt den ersten Teil anschauen, merken wir allerdings schnell, es geht hier nicht um Führung, sondern die Abwesenheit von Führung. Und es geht um ein fruchtloses Volk ohne Samuels Führung, ohne Gottes Führung. Ein fruchtloses Volk. Wir erinnern uns nochmal, nachdem die Philister die Lade Gottes von den Israeliten erbeuteten, begingen sie denselben Fehler wie die Israeliten davor. Sie meinten, dass sie den Gott des Universums kontrollieren konnten, weil sie sein irdisches Mobiliar unter ihrer Kontrolle hatten. Ja, sie dachten, wer die Lade hat, der hat das Sagen. Der kontrolliert Gott. Was sie nicht begriffen haben, war, dass Gott immer das Sagen hat. Und erst nachdem die Philister diese Lektion auf schmerzhafte Weise gelernt hatten, waren sie dann auch nur allzu bereit, die Lade wieder loszuwerden und zu den Israeliten zurückzuschicken, in Sicherheitsabstand sozusagen. Und die Israeliten in Bet-Shemesh, die freuen sich natürlich zuerst, aber dann müssen auch sie eine leidvolle Lektion lernen, die sie dazu bringt, Gott auf Abstand zu halten. Vers 19, einige von Bet-Shemesh wurden geschlagen, weil sie die Lade des Herrn angesehen hatten, vermutlich hatten sie hineingeblickt, und er schlug unter dem Volk 70 Mann und 50.000 Mann. Man weiß nicht genau, warum hier diese zwei so unterschiedlichen Zahlen genannt werden, aber das ist auch nicht so wichtig. Das Ergebnis ist wichtig, da trauerte das Volk, dass der Herr unter dem Volk einen so großen Schlag getan hatten. Auch die Israeliten von Bet-Shemesh müssen erkennen, dass dieser Gott Respekt verlangt. Da kann man nicht einfach mal reingucken. Ja, er ist der eigentliche Anführer seines Volkes. Er hat die Macht zu regieren, aber er lässt sich auch nicht auf der Nase herumtanzen. Man kann Gott nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und was man hier beispielhaft sieht, ist dann Folgendes. Nur wenn man Gottes Führungsanspruch akzeptiert und respektiert, kann das Leben auch fruchtbringend sein. Nur wenn man Gottes Führungsanspruch akzeptiert, kann ein Leben fruchtbar sein. Die Israeliten von Bet-Shemesh jedenfalls erschrecken gehörig vor diesem heiligen Gott. Sie fühlen sich existenziell bedroht und reagieren eben wie die Philister im vorigen Kapitel. In Vers 20 fragen sie sich, wer kann vor dem Herrn, diesem heiligen Gott, bestehen? Und zu wem soll er von uns hinaufziehen? Also wie können wir ihn loswerden? Ja, diese Lade dieses mächtigen Gottes ist ihnen zu heiß. Und nach einem Herumsuchen wird dann die Lade des Herrn schließlich in Kirjat Jearim zwischengelagert. Ein bestimmter Mann wird abgeordnet, um sie zu hüten. Und für eine lange Zeit heißt es aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, es ist wie ein Kastortransport irgendwo weg. Ist zu gefährlich, den will man nicht in seiner Nähe haben. 20 Jahre später steigen wir dann schließlich wieder ein in Israels Geschichte. Eine lange Zeit ist vergangen, eine halbe Generation ist mittlerweile vorbeigegangen, aber offensichtlich ist für die Israeliten in dieser Zeit nicht alles nach Plan gelaufen. Ihr Leben war fruchtbar, das sehen wir in Vers 2 im Ergebnis, das ganze Haus Israel weinte dem Herrn nach. Und an der Stelle wissen wir noch nicht genau, warum sie weinen. Wir wissen auch nicht, ob sie Gott diese Zeit vermisst haben oder nicht. Vielleicht waren sie anfangs sogar erleichtert, dass sie ihr Gottproblem lösen könnten, indem sie ihn irgendwo auf ein Abstellgleis gestellt haben. Aber offensichtlich lässt ihr Leben zu wünschen übrig. Und beim Lesen sahen wir schon, dass Israel diese letzten 20 Jahre wohl von den Philistern unterdrückt wurde. Wenn man Gott aufs Abstellgleis schiebt, dann lehnt man auch sein rettendes Eingreifen ab. 20 lange Jahre war Israel deshalb fruchtlos geblieben. Alles, was sie sich hart erarbeiteten, wurde von den Philistern geraubt. Also zuerst dachte Israel, mit diesem heiligen Gott geht es nicht. Und jetzt stellen sie fest, ohne ihn geht es auch nicht. Ohne ihn sind sie feindlichen Mächten ausgeliefert und allein seine Macht kann sie vor Ausbeutung beschützen und vor Unterdrückung retten. Und so ist das natürlich auch heute noch. Aber wer Gott auf Distanz hält, der lebt letztlich ein fruchtloses, unfreies Leben. Am Lebensende wartet die ultimative Ausbeutung. Alles, was man erarbeitet hat, verloren. Ein Leben ohne Gott ist in letzter Konsequenz immer ein fruchtloses Leben. Nun, angesichts dieser Situation fragt man sich, wie sieht unter diesen Umständen Samuels Führung über dieses fruchtlose Volk aus? Samuels Führung über ein fruchtloses Volk, das ist der nächste Punkt. Als Samuel in Vers 3 schließlich aus der Versenkung auftaucht, wissen wir nicht genau, womit er in den letzten 20 Jahren beschäftigt war. Wir wissen allerdings aus Kapitel 3 vor seinem Untertauchen, was er zuvor gemacht hat. Ja, am Ende von Kapitel 3 war Samuel schon als Prophet anerkannt und wir lesen dort, der Herr war mit ihm und ließ keines von all seinen Worten auf die Erde fallen. Ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel ein treuer Prophet des Herrn war. Der Herr offenbarte sich Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Samuel diese ganzen 20 Jahre still auf seiner Couch in Silo gesessen hat. Vielmehr kann man davon ausgehen, dass Samuel über diesen langen Zeitraum beharrlich und immer wieder seine Botschaft verkündigte. Und dass es nicht an ihm lag, dass es 20 Jahre dauert, sondern dass es 20 Jahre dauerte, bis diese Botschaft durchdrang in die Herzen des Volkes Israel. Zuerst mussten sie erkennen, dass ohne Gott, ein Leben ohne Gott, ein fruchtloser Lebensentwurf ist. Und erst dann konnten Samuels Worte in Vers 3 ihre Wirkung entfalten. Samuel aber sagte zum ganzen Haus Israel, wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehrt, so tut von euch die fremden Götter und die Astaroth. Richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein, so wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Was macht Samuel? Er ruft das Volk zur Umkehr zu Gott auf. Offensichtlich hatten die Israeliten nicht nur Gott aufs Abstellgleis abgeschoben, sondern sich dabei auch gleichzeitig andere Götter gesucht. Vielleicht hatten sie auch schon vorher und das war der Grund, warum Gott ihnen seine Hilfe vorenthielt. In unserer stillen Zeit als Familie heute Morgen wurden wir daran erinnert, dass ein Leben ohne Gott nie ein Leben ohne Götter ist. Unsere Götter sind das, wovon wir uns Glück versprechen, worauf wir unsere Hoffnung setzen. Und manchmal kann man sogar als Christ Gott aufs Abstellgleis schieben und sein Herz an andere Dinge hängen, von denen man sich Sicherheit und Glück verspricht. Laut einer Umfrage ist der oberste Wert für Deutsche die Gesundheit. Vielleicht ist Gesundheit dein Gott. Vielleicht ist es Karriere, vielleicht ist es Familie. Vielleicht ist es einfach mal nur so wie bei mir manchmal, einfach mal Ruhe haben. Dass die Kinder mich nicht nerven. Es können so viele Götzen aus dem deutschen Pantheon sein, die hier angesprochen sind. Samuels Führung beginnt damit, dass er das Volk aufruft, die ganzen Götter von sich zu tun. Er sagt, wenn ihr ernsthaft zu Gott umkehrt, so tut von euch die fremden Götter und die Astaroth, die Dinge, die ihr bis jetzt angebetet habt, von denen ihr euch Glück und Erfolg und Sicherheit versprochen habt, auf die ihr eure Hoffnung gesetzt habt, tut sie weg. Aufrichtige Reue und Umkehr im Herzen wird daran sichtbar, dass man sich von seinen alten Göttern lossagt, dass man sein Herz ganz auf Gott ausrichtet und ihm allein dient. In dieser Entscheidung gegen die alten Götter, für den wahren Gott, steckt diese große Verheißung, mit der Samuel hier schließt, wenn er sagt, dient ihm allein, so wird er euch aus der Hand der Philister befreien. Samuel ruft zur Umkehr auf, aber er legt den Menschen auch Gottes Verheißung vor. Er sagt, es lohnt sich, Gott allein zu dienen, denn dann dient Gott euch. Er wird euch befreien aus Feindeshand. Umkehr zu Gott und Verheißung der Errettung kennzeichnen also die Botschaft von Samuel. Nicht umsonst wird Vers 3 deshalb als Evangelium nach dem Propheten Samuel bezeichnet. Und ich denke, das ist eine wichtige Erkenntnis über Samuels Richten und seine Führung. Sie besteht zuallererst aus der Verkündigung des Evangeliums. Ich glaube, wir sind schon einen zu weit. Sie besteht zuerst aus der Verkündigung des Evangeliums oder auch bekannt als Evangelisation. 20 Jahre wird Samuel sich wohl den Mund fusselig geredet haben. Sein Mühen muss ihm scheinbar fruchtlos erschienen sein. Aber das ist Teil von fruchtbarer Führung über ein fruchtloses Volk. Manchmal dauert es und dauert eine wirklich lange Zeit, eine unerträglich lange Zeit, bis die Verkündigung von Gottes Wort die Frucht der Umkehr hervorbringt. Und wenn du gerade jemandem von Jesus Christus erzählst, in deinem Leben, lass dich nicht ermutigen, wenn du keine Frucht sehen kannst. Denk an Samuel, bei ihm hat es 20 Jahre gedauert. Aber schließlich ist es soweit, Vers 4, da taten die Kinder Israel, die Baalim, also das ist eine Plural für Baalgötter, und die Astaroth von sich und dienten dem Herrn allein. Und ihr könnt euch vorstellen, wie Tränen der Erleichterung, der Freude über Samuels Wangen geflossen haben müssen. Als die Kinder Israel, denen er diese wunderbare Botschaft von Gottes Errettung vorlegt, verkündigt, als sie endlich erkennen, dass ihre Götzen kein Ersatz sind für den wahren Gott, dass diese Götzen sie nie und nimmer erretten können. Endlich sind sie bereit für wahre Umkehr. Und es hat eine lange Zeit gebraucht. Und das ist die Frucht von fruchtbarer Führung. Umkehr von ganzem Herzen. Das ist die Frucht, die wir anstreben wollen, die wir aber nicht erreichen können, weil Gott allein sie schenken kann. Es ist eine Umkehr, die sichtbar wird, an verändertem Verhalten. Die alten Götter werden ausgemistet. Im Herzen der Gemeinde ist nur Platz für einen Gott. Umkehr ist also die Frucht von Samuels Verkündigung des Evangeliums. So ist es heute auch noch. Das war der erste Aspekt seiner Führung. Der zweite Aspekt seiner Führung lautet, Samuel versammelt zum Gottesdienst. Ihr habt den Punkt jetzt schon eine ganz schöne Weile vor euch. Samuel versammelt zum Gottesdienst. Jetzt kommen wir endlich dazu. Vers 5. Samuel aber sagte, versammelt ganz Israel nach Mizpah, damit ich für euch zum Herrn bete. Und sie kamen nach Mizpah zusammen, schöpften Wasser, gossen es vor dem Herrn aus. Wir kennen die Bedeutung dieses Rituals nicht genau, das nur am Rande. Und sie fasteten an demselben Tag und sagten dort, wir haben an dem Herrn gesündigt. Und so richtete Samuel die Kinder Israel in Mizpah. In Vers 5 erkennt man, dass man Frucht und Führung nicht strikt voneinander trennen kann. Fruchtbar ist Führung einfach dann, wenn Gottes Wort sein Werk vollbringt. Samuel ruft zur Umkehr auf, die Frucht ist Umkehr. Hier ruft Samuel zur Gottesdienstversammlung auf und die Frucht ist Israels Gottesdienst in Mizpah. Im Gottesdienst leitet Samuel sie im Sündenbekenntnis. Er steht im Gebet für die Bekehrten ein und dort heißt es, so richtete Samuel die Kinder Israel in Mizpah. Man könnte auch sagen, so richtete er im Gottesdienst ihr Leben neu auf Gott aus. So richtete er im Gottesdienst ihre Beziehung zu Gott wieder gerade. Durch das Sündenbekenntnis, durch die Fürbitte bringt er die Beziehung zu Gott wieder ins Lot. Das ist Richten. Das ist fruchtbare Führung. Und daran sieht man, es braucht keinen Gerichtssaal zum Richten. Es braucht einen Gottesdienst. Richten hat mit der Wiederherstellung von Gerechtigkeit zu tun. Und Gerechtigkeit beginnt mit einer richtigen Beziehung. Mit der richtigen Beziehung zu Gott. Und die sieht so aus, dass man alle seine alten Götter wegtut. Dass man seine Schuld, die man dadurch auf sich geladen hat, wieder vor Gott bekennt und Vergebung empfängt. Und eine zentrale Rolle spielt dabei der Gottesdienst. Es braucht uns also nicht zu überraschen, dass Samuels Richten in Mizpah letztlich genau das ist, was wir heute hier im Gottesdienst tun. Gut, hier ist die Evangelisation vorgeschaltet. Das bedeutet nicht, dass sie nicht auch im Gottesdienst geschehen darf. Und wenn du heute als Nicht-Christ da bist, dann hoffe ich, dass du den Aufruf hörst, zu Gott umzukehren. Denn deine Götzen können dich nicht erretten. Nur der wahre Gott, der Schöpfer des Universums, kann. Das muss auch im Gottesdienst geschehen. Aber trotzdem sieht man hier, dass der Gottesdienst als Versammlung primär für diejenigen ist, die umgekehrt sind. Sie kommen hier zusammen, sie werden versammelt in der Gegenwart Gottes, empfangen dort Vergebung, dürfen ihre Anliegen vor Gott bringen und die Beziehung zu Gott pflegen. Ja? Also allgemein gilt, zuerst kommt der Aufruf zur Umkehr, danach folgt die Versammlung von Gottes Gemeinde mit Sündenbekenntnis und Fürbitte. Fruchtbare Führung besteht also aus beidem, aus Evangelisation, gerne auch dort draußen, aber auch hier drin und Gottesdienst. Und an dieser Stelle sollte man natürlich nicht den Fehler machen, dass man Samuel 1:1 gleichsetzt, zum Beispiel mit dem Pastor heute. Ja, und dazu ganz kurz zwei Punkte. Pastoren gibt es viele. Samuel war eine einzigartige Schlüsselfigur in Gottes Geschichte mit Israel. Und als Schlüsselfigur im Alten Testament ist er zuerst ein Vorläufer für Jesus Christus, nicht für uns. Ja, dazu ist das Alte Testament ja da. Es bereitet uns vor auf das Kommen von Jesus Christus. In Samuels fruchtbarer Führung offenbart Gott uns also in erster Linie, wie Jesus seine Gemeinde richtet oder führt. Er ruft uns zur Umkehr auf. Er verheißt der Rettung. Er versammelt uns um sich und bringt uns zum Sündenbekenntnis und er bittet für uns vor dem Vater bis auf den heutigen Tag. Er ist unser Hohepriester, heißt es im Neuen Testament. Und wenn wir das verstanden haben, kommen wir zu der vielleicht überraschenden Erkenntnis, dass das, was ein Pastor oder Gottesdienstleiter im Gottesdienst tut, genau dem entspricht, wie Jesus Christus Gottes Gemeinde führt. Was hier im Gottesdienst sozusagen in geballter Form geschieht, ist nicht in erster Linie menschliches Tun, sondern das Richten und das Führen von Jesus Christus durch menschliche Akteure. Er gebraucht sie. Er ist der, der führt. Er ist der, der Frucht hervorbringt. Und nicht wir. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist folgender. Natürlich geschieht diese fruchtbare Führung nicht nur im Gottesdienst, sondern wie wir am Anfang gesehen haben, ist jeder Christ berufen zu geistlicher Führung. Wir haben eine klarere Botschaft. Wir haben eine bessere Botschaft als Samuel oder irgendein Prophet des Alten Testaments. Vers 3 wird manchmal als Evangelium nach Samuel bezeichnet. Aber, liebe Gemeinde, um wie viel besser ist das Evangelium von Jesus Christus, das uns anvertraut wurde? Und mit dieser Offenbarung Gottes haben wir eine Botschaft, die uns in jedem Kontext zu geistlichen Leitern machen sollte. Und wenn du jemandem aus Liebe das Evangelium weitererzählst, wenn du ihn zur Umkehr aufrufst und ihm Gottes Errettung verheißt, aber natürlich nicht die Errettung von Philistern, sondern von unserem geistlichen Feind, dem Teufel, den geistlichen Mächten, die Gott widerstehen, dann praktizierst du stellvertretend die fruchtbare Führung von Jesus Christus. Du bist sein Instrument. Du bist zu geistlicher Leiterschaft berufen. Bist du bereit, diese Berufung wahrzunehmen? Und es kann sein, dass dabei über lange Zeit kaum Frucht erkennbar ist. Dann lasst uns in Erinnerung rufen, dass es Samuel nicht anders erging. Es war schon immer so, dass Gottes Uhr anders tickt als unsere. Und worauf es ankommt, ist letztlich, dass wir treu und wahrheitsgemäß diese anvertraute Botschaft hinaustragen. Dass wir unsere geistliche Leiterschaft ernst nehmen und wahrnehmen. Damit schaffen wir das Umfeld, in dem Gott die Frucht hervorbringen kann, die er will. Es kommt nicht auf die sichtbare Frucht an. Aber Gott sei Dank dauert es auch nicht immer 20 Jahre, bis sie sichtbar wird. Und je mehr wir von Jesus erzählen, je mehr wir uns in Erinnerung rufen, dass es nicht um die sichtbare Frucht hier geht, sondern einfach darum, dass wir diese geistliche Leiterschaft wahrnehmen, umso mehr werden wir auch Frucht erblicken. Denn Quantität ist ein Faktor. Je mehr wir weitererzählen, desto mehr Frucht werden wir sehen. So also sieht fruchtbare Führung aus, die zuerst Jesus Christus wahrnimmt. Er ist der Leiter, er ist der König, er ist der Herr, der fruchtbar führt. Aber jeder Christ ist zu ihr berufen. Der Kleinste, der das Evangelium gehört und angenommen hat, ist größer als Johannes der Täufer, größer als Samuel. Und die Frucht besteht nicht aus vielen Menschen, die man sonntags zum Gottesdienst anschleppt. Nein, die Frucht besteht aus wahrer Umkehr. Sie besteht daraus, dass Menschen das tun, wozu Samuel damals und Jesus heute aufruft. Richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. So wird er euch aus der Hand eurer geistlichen Feinde retten. Die Frucht besteht also darin, dass Menschen sich Gott ganz hingeben. Und deshalb zwei Fragen zum Schluss. Ist unser Leben gerade fruchtbar in dem Sinn, dass wir uns Gott ganz hingegeben haben? Damit beginnt ja diese Erweckung, wenn man so will, unter Samuel. Mit diesem Aufruf und der positiven Reaktion darauf, dass wir uns Gott ganz hingeben, dass Israel dem Herrn allein dient. Ist unser Leben fruchtbar in dem Sinn, dass wir uns Gott ganz hingegeben haben? In welchem Bereich müsstest du gerade alte Götzen rauswerfen? Und die zweite Frage lautet, ist unser Leben fruchtbar in dem Sinn, dass wir unsere Rolle als geistliche Leiter ausleben? Im Alltag, in unserem Umfeld, indem wir das Evangelium verkünden, indem wir zum Gottesdienst einladen. Warum beten wir nicht zum Abschluss, dass Gott uns befähigt, das zu tun, wovor wir uns vielleicht am meisten fürchten, das, was uns nie in den Sinn kommen würde, wenn es nach uns ginge, aber wozu Gott uns berufen hat. Dass wir unsere Berufung als geistliche Leiter wahrnehmen und dass Gott Frucht daraus erwachsen lässt. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für diesen wunderbaren Bericht von deiner fruchtbaren Erweckung inmitten von Israel. Wir danken dir für die Weise, wie du Samuel gebraucht hast, 20 Jahre lang, bis Israel zur Umkehr bereit war. Und Herr, wir danken dir auch, dass wir daran zuallererst die fruchtbare Führung von unserem Herrn Jesus Christus erkennen. Er ist derjenige, der uns aufruft, umzukehren. Er ist derjenige, der Rettung für uns möglich gemacht hat am Kreuz. Er ist derjenige, der uns versammelt bei dir. Er ist derjenige, der uns zum Sündenbekenntnis bringt. Und auch der, der uns befähigt, dir von ganzem Herzen und dir allein zu dienen. Wir bitten dich, gebrauch du uns als geistliche Leiter, damit wir das Evangelium weitererzählen. Schenkt uns den Mut, die Entschlossenheit, weil du der Gott bist, der retten kann, weil du der Gott bist, der Frucht erwachsen lassen kann und es letztlich nur um unsere Treue geht. Vielleicht 20 Jahre lang, wenn es dir gefällt, auch schon früher. Ja, verherrliche du dich in unserem Leben. Befähige du uns, dass wir uns dir ganz hingeben. Und vor allem, wenn es darum geht, das Evangelium weiterzusagen. In Jesu Namen. Amen.